Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Galerien sind die unterschätzten Museen Deutschlands. Das ist eine der Aussagen des neuen Galerieberichts. Untersucht werden der Kulturauftrag, der anstehende Generationenwechsel und der ökonomische Druck. Wir schauen uns den Bericht gleich genauer an. Der österreichische Journalist und Schriftsteller Niki Glattauer hat am vergangenen Donnerstag begleiteten Suizid begangen. Er hatte das in einem langen Interview angekündigt. Seitdem wird wieder öffentlich darüber debattiert, ob sein Weg zur Nachahmung animiert oder Menschen darüber aufklärt, welche Möglichkeiten es für unheilbar Kranke gibt, selbstbestimmt zu sterben. Wir sprechen mit einem Bestatter und Trauerbegleiter. Und gerade kurz vor Beginn unserer Sendung erreichte uns die Nachricht, dass der Dirigent Christoph von Dohnányi gestern in München gestorben ist. Wir erinnern an ihn. Kurz vor Beginn unserer Sendung kam die Nachricht, dass der Dirigent Christoph von Dohnányi gestern in München gestorben ist, 2 Tage vor seinem 96. Geburtstag. Das teilte seine Frau der deutschen Presseagentur mit. Dohnányi war einer der herausragenden Dirigenten seiner Generation. Ein Perfektionist des Klangs. In ersten Nachrufen wird neben seinen künstlerischen Erfolgen auch sein hartnäckiger Einsatz für die Wertschätzung und Förderung der Kultur hervorgehoben. Sabine Weber erinnert an einen Dirigenten mit Haltung.
Christoph von Dohnányi war einer der letzten deutschen Grand Seigneurs im internationalen Dirigentenbusiness. Aber nie war der autokratische Dirigententypus sein Vorbild. Er hat sich als Demokratisierer verstanden. Kollegialität war sein Motto und das Miteinander. Und er konnte für die neue Musik begeistern. Vor den Orchestern blieb er dennoch bis zuletzt gefürchtet, seines unglaublich guten Gehörs wegen. Noch im hohen Alter korrigierte er vor gestandenen Orchestern Einsätze. Die Hörner mussten ihre Intonation allein vorspielend verbessern.
Das ist unser Beruf. Wenn Sie Pianist sind, dann brechen Sie ab in dem Moment, wo es Ihnen was nicht gelingt und üben es. Und dann gehen Sie weiter. Und so mache ich es mit dem Orchester natürlich auch. Man entwickelt dann schon eine genaue Klangvorstellung und genaue Strukturvorstellung.
Komponisten schätzen Dohnányis Perfektion, so Hans-Werner Henze, dessen frühe Oper Der junge Lord er aus der Taufe hob. Und auch dessen Bassaridenoper 1966 bei den Salzburger Festspielen. Christoph von Dohnányi könnte man als bundesrepublikanischen Dirigenten bezeichnen. Er verfolgte die demokratische Entwicklung im Nachkriegsdeutschland kritisch. Seine Eltern waren von der Gestapo in Berlin abgeführt, sein Vater und sein Onkel, der Theologe Dietrich Bonhoeffer, hingerichtet worden. Widerstandsgeist gegen politische Diktatur hat er in seinem Berufsverständnis fortgesetzt, obwohl ein Dirigent eigentlich auch so etwas wie ein Autokrat oder Diktator sein kann.
Hitler war nicht sowas wie ein Autokrat, sondern war ein Verbrecher. Und nicht alle Dirigenten sind Verbrecher. Also ich möchte mich da versuchen auszuschließen. Der Beruf selber ist nicht autokratisch, wenn das Orchester, wie das immer mehr, Gott sei Dank, der Fall ist, immer häufiger treffen Sie das, dass das Orchester Demokratie so versteht, wie sie gemeint ist, nämlich sie setzt die Grenzen der Freiheit und sie ist nicht Willkür. Aber die Institutionen als solche haben manchmal noch die Tradition, so dass man mehr oder weniger, wenn man mal fest irgendwo ist, dass man dann noch sich ausweiten kann, wie man will. Und das geht eben nicht.
Wenn er etwas zu sagen hatte, dann hatte er es laut getan oder Auftritte abgesagt, wie 2011 an der ungarischen Staatsoper aus Protest gegen die Ernennung eines Rechtsradikalen an die Theaterspitze. Für Respekt ist Christoph von Dohnányi in den musikalischen Institutionen immer eingestanden, in den Opernhäusern von Lübeck, Kassel, Frankfurt oder Hamburg.
Im Grunde genommen habe ich nach dem Krieg zunächst gedacht, man muss, ähnlich wie mein Bruder, in der deutschen Politik arbeiten, weil ja die Besten waren ja entweder im Krieg gefallen oder zu Hause umgebracht worden.
Dennoch entschied sich Christoph von Dohnányi für die Musik, anders als sein Bruder Klaus, der in die Politik ging und seinen Nachnamen zum besseren Verständnis von Dohnányi auf Dohnányi umlauten ließ.
Wir wollten eigentlich für die Deutschen, für unser Land ein bisschen was tun. Ich habe allerdings eben einen Zweifel gehabt, weil ich tatsächlich zwischen meinem knapp 10. Lebensjahr und meinem 15. Lebensjahr eben nur Krieg erlebt habe. Und das ging ja sehr bald los mit der Bomberei. Und dann musst du zu den Großeltern die Fenster flicken und dann musst du da das Dach flicken. Und dann war ich für die Landwirtschaft. Ich hatte eine Ziege zu versorgen, ich hatte Kaninchen zu versorgen und Hühner und sowas. Und mein Bruder musste also dann dafür die Kartoffeln und für die Tomaten sorgen. Das ist eine Zeit, wo man nicht viel Musik macht. Bei mir war also 5 Jahre zu spät alles.
Doch er arbeitet hart. Sein Musikstudium schließt er an der Münchner Akademie als Bester ab. Er geht in die USA, studiert in Tanglewood, bekommt ein Angebot von Leonard Bernstein, lehnt jedoch ab.
Nee, also Entertaining Music ist nicht mein Business. Ich gehe nach Deutschland zurück und habe dann hier ganz solide angefangen mit Korrepetitor.
Und ist bereits mit 27 Jahren Generalmusikdirektor in Lübeck.
Das Taktschlagen ist die geringste Problematik bei dem Beruf. Es ist Psychologie, es ist Beherrschung der Musik aus der Struktur her, aus der Partitur her. Und eben auch wirklich viel verstehen und ein gewisses Maß an historischer Bildung. Und das ist eigentlich das, was den Dirigenten ausmacht. Und gute Ohren muss man haben.
1968 wechselt Christoph von Dohnányi an die Oper Frankfurt und leitet eine glänzende Ära ein. Junge Sängerinnen wie Agnes Balzer oder Hildegard Behrens fördert er, Theaterregisseure wie Volker Schlöndorff, Klaus-Michael Grüber, Jürgen Flimm oder Achim Freier begeistert er für die Oper.
Ich war immer Operndirektor und Intendant, immer beides, verwaltungsmäßig, künstlerische Verantwortung. Die kann man für mein Gefühl auch schwer teilen. Also andererseits ist es heute sehr, sehr schwer, beides zu machen. Die Verwaltung ist doch sehr kompliziert geworden und die vielen Sitzungen.
Auch in Hamburg an der dortigen Staatsoper ist er beides, bis er Europa verlässt und das Cleveland Symphony Orchestra übernimmt, eines der Big Five in den USA. Mit 74 Jahren kehrt er nach Deutschland zurück, um seinen letzten Chefposten beim NDR-Sinfonieorchester zu übernehmen, tritt allerdings ab, kurz bevor die Elbphilharmonie eingeweiht wird, zu der er einmal seine Meinung kundtun durfte.
Es war eine große Sitzung im Rat, da fragte einer aus der SPD-Fraktion, ja, Herr von Dohnányi, glauben Sie, dass es ein Bedürfnis für die Elbphilharmonie gibt? Und da habe ich dann nur geantwortet, gab es ein Bedürfnis für die 9. Symphonie? Das Bedürfnis muss man schaffen, ja. Aber man schafft es nicht dadurch, dass man schlechte Verträge mit einer Baufirma macht, ja. Das ist der Blödsinn da.
Ein Dirigent mit Haltung. Christoph von Dohnányi. 2 Tage vor seinem 96. Geburtstag ist er gestern in München gestorben. Das wurde heute am späten Abend gemeldet. Sabine Weber erinnerte an diesen Jahrhundertdirigenten. Sie hören Fazit. Kultur vom Tage. Der Bundesverband Deutscher Galerien und Kunsthändler feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen und da kommt die neue Galerienstudie des Instituts für Strategieentwicklung gerade recht. Sie beleuchtet nämlich den Kulturauftrag professionell geführter Galerien, beobachtet den Generationenwechsel und den ökonomischen Druck. Erstellt hat die Studie Hergen Wöbken, Geschäftsführer des Instituts für Strategieentwicklung. Herzlich willkommen bei Fazit, Herr Wöbken.
Vielen Dank, schönen guten Abend.
Vor 12 Jahren haben Sie die erste bundesweite Galerienstudie erstellt, vor 5 Jahren während der Corona-Pandemie die zweite. Warum war denn jetzt der richtige Zeitpunkt für die dritte?
Die Frage wäre, warum machen wir nicht jedes Jahr eine? Und das liegt daran, dass wir eigentlich sehr beharrliche Strukturen haben und nicht nur die auf diese Umfragen zurückgreifen, sondern eben auch eine sehr umfassende Recherche machen. Also wir wissen ja, wie viele Galerien es ungefähr gibt, die können wir zählen. Wir wissen, wo die sind, wir wissen, welche Messeteilnahmen es gibt und so weiter. Und was wir mit der Befragung und dann eben mit der Studie, die wir jetzt wieder gemacht haben, beleuchten wollen, das sind vor allen Dingen die langfristigen Veränderungen, weil sich kurzfristig eben gar nicht so viel tut.
Museen kämpfen mit schrumpfenden Kulturetats, mit der Folge, dass sie zum Beispiel weniger Sonderausstellungen machen können. Galerien tragen per se sämtliche wirtschaftlichen Risiken alleine und scheinen sich ja trotzdem relativ stabil als Kulturorte zu halten. Wie ist das zu erklären?
Ich bin selber erstaunt über diese Resilienz, die wir feststellen können bei den Galerien. Und das hat wahrscheinlich mit der kleinteiligen Struktur zu tun. Es sind unternehmerische Strukturen. Wir haben es mit Idealisten zu tun, also mit sehr viel Willenskraft und Beharrlichkeit. Wir haben es auch mit flexiblen Strukturen zu tun. Das heißt, Galerien können schneller reagieren, als es große Kunstinstitutionen können. Und das führt dazu, dass sich Galerien alles in allem ziemlich wacker halten. Das heißt aber nicht, dass sie weniger Herausforderungen haben.
Auch wenn viele, und das ist eine Herausforderung, vor einem Generationenwechsel stehen, damit haben Sie sich auch beschäftigt. Viele Galerien sind ja sehr stark mit ihren Gründerinnen und Gründern verknüpft, auch mit deren sehr individuellem Profil. Was beobachten Sie denn da mit Blick auf mögliche Nachfolgeszenarien?
Ja, diese Verbindung mit der Gründerfigur, das gehört natürlich zur DNA jeder Galerie. Und wir hatten einen Gründungsboom in den 60er und 70er Jahren und in Berlin dann nochmal in den 90er und in den Nullerjahren. Es sind viele Galerien entstanden, die jetzt in einem Alter sind, wo eben eine Übergabe an die nächste Generation oder eine andere Form von Weitergabe stattfinden wird. Das heißt also, dieses Phänomen ist einfach auch von den Zeitverhältnissen abhängig.
Und sind die darauf vorbereitet oder bereiten sie sich darauf vor? Also gibt es Beispiele für positive Vorsorge bzw. Weitergabe?
Es gibt Beispiele, auch wenn ich keine konkreten Namen nennen möchte, aber es gibt für alle Formen Beispiele, dass es an Kinder weitergegeben wird, dass es an Mitarbeitende weitergegeben wird, dass sich Galerien zusammentun, also oder eine Galerie von einer anderen übernommen wird. Das gibt es alles. Vorbereitet sind die Galerien nicht besonders gut. Das ist aber absolut typisch. Das haben wir auch bei den Familienunternehmen im deutschen Mittelstand so. Es ist ein Thema, das lange hinausgeschoben wird. Und wenn Sie sich die Altersstruktur der Galerien angucken, was ich gerade ansprach, viele der jetzt großen bekannten Galerien wurden in den 60er, 70er Jahren gegründet von vielleicht Gründern, die damals 30, 40 waren und die sind in dem Alter, wo sie eigentlich schon hätten eine Nachfolgeregelung etablieren sollen und wo sie jetzt mittlerweile dazu gezwungen sind, wenn es gut laufen soll.
Sie wollten ja auch die Wirtschaftlichkeit der Galerien untersuchen. Wie offen hat man Ihnen denn da Zahlen gezeigt? Also sind das aussagekräftige Ergebnisse, die Sie vorstellen können?
Gezeigt hat man uns das nicht. Wir haben ja keine Betriebsprüfungen oder so gemacht. Aber wir haben eine sehr differenzierte Umfrage gemacht mit 69 Fragen und hatten eine sehr hohe Beteiligung daran. Und diese Fragen werden natürlich nach allen wissenschaftlichen Kriterien überprüft und validiert. Und wir gehen davon aus, dass wir sehr belastbare Zahlen haben.
Ja, und da lässt sich was ablesen an diesen Bilanzen im Vergleich zu früheren Studien? Also wirken sich zum Beispiel Krisen- und Kriegszeiten aus?
Die wirken sich aus und vielleicht können wir erstmal was zur Struktur prinzipiell sagen. Wir haben ja eine Dreiteilung, die wir herausstellen. Wir haben 60% Galerien mit sehr niedrigen Umsätzen, die zum Teil ein Zuschussgeschäft sind, die jedenfalls so wenig Umsatz machen, dass nicht wirklich eine Existenz davon gesichert werden kann. Und dann haben wir 25% Galerien im mittleren Bereich und 15% Galerien, die im Top-Bereich sind, also mit international renommierten Künstlerinnen und Künstlern auf vielen Messen weltweit unterwegs und meistens auch mit mehreren Standorten. So fächert sich das erstmal auf und diese Struktur hatten wir auch über alle drei Studien jetzt relativ gleich. Was die Umsätze betrifft, die man hochrechnen kann, da hatten wir bei der ersten Studie im Jahr 2013 450 Millionen. Dann hatten wir zwischendrin bei Corona 2020 890 Millionen. Jetzt sind wir bei ungefähr 600 Millionen. Dazu muss man sagen, das sind Hochrechnungen und das sind natürlich nur ungefähre Angaben. Aber was man daran sieht, ist, dass wir eigentlich eher vor Corona einen kleinen Ausreißer hatten. Wir hatten eine Niedrigzinsphase und rekordverdächtige Umsätze und sind jetzt zurückgekommen. Das heißt, diese Krisen machen sich bemerkbar, wenn auch anders als gedacht.
Sie beraten ja auch Unternehmen und Krankenkassen, parteinahe Stiftungen, auch Microsoft. Was unterscheidet eigentlich Strategieberatung im Kultursektor?
Aus meiner Perspektive gibt es gar nicht so viele Unterschiede. Aber ich weiß, dass es sozusagen in diesen Systemen selbst immer große Unterschiede wahrgenommen werden oder gemacht werden. Auf der einen Seite, also im Kulturbereich, vernachlässigt man gerne die wirtschaftliche Seite und tut so, als würde es nur um die Qualität beispielsweise gehen und um die kulturellen Leistungen. Und auf der anderen Seite im Wirtschaftsbereich tut man so, als würde es nur um die Profitabilität gehen und alles andere sei vernachlässigbar. Und beides stimmt nicht, aber es sind erfolgreiche Märchen, die wir glauben.
Sie beraten Unternehmen, alles Mögliche, habe ich schon gesagt, aber Galerien sind ja zum Beispiel jetzt auch maßgeblich mit dafür verantwortlich, Frauen mehr Sichtbarkeit und Erfolge auf dem Kunstmarkt zu verschaffen. Das wurde lange vernachlässigt. Ist da noch weiter Luft nach oben?
Da hat sich eine Menge getan, was ich ganz erfreulich finde. Wir hatten in der ersten Studie 25% Anteil von den ausgestellten Künstlerinnen. Und da sind wir jetzt bei 41%. Das heißt also, diese ganzen Diskussionen, die wir hatten in der Zwischenzeit, Aufschrei und MeToo und so weiter, die haben zu einem Umdenken, zu einem anderen Bewusstsein geführt. Und das ist an den Zahlen ablesbar. Das heißt nicht, dass nun bei in allen Machtverhältnissen Gleichberechtigung angesagt ist. Und sicherlich ist noch Luft nach oben. Aber gleichzeitig sind wir auf einem guten Weg.
Und unterm Strich, was braucht es, um eine Galerie krisensicher durch die nächsten Jahre zu navigieren?
Ich würde einmal sagen, dass die Galerien dafür, was sie brauchen, schon ganz viel mitbringen. Und daneben braucht es vielleicht manchmal etwas mehr Zuwendung zu betriebswirtschaftlichen Fragestellungen, also nicht auf Kriegsfuß dazu zu stehen, sondern Standardisierung vorzunehmen, wo es möglich ist, Tools zu nutzen, Apps zu nutzen, KI zu nutzen. Und auf der anderen Seite auch, so individuell sie auch alle sind, nicht zu vergessen, dass sie gemeinsam stärker sind, als wenn sie Einzelkämpfer bleiben.
Hergen Wöpken über die dritte bundesweite Galerienstudie. Danke fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Wer ist Brigitte Meyer-Denninghoff? Als eigenständige Position der Moderne ist diese Bildhauerin heute weitgehend unbekannt. Wahrgenommen wird sie vor allem als Teil des erfolgreichen Künstlerduos Maczynski-Denninghoff. Das hatte sie 1970 mit ihrem Mann Martin Maczynski gegründet. Besonders bekannt sind die großen Skulpturen dieses Duos im öffentlichen Raum, zum Beispiel die Metallplastik Berlin unweit des KDW. Dass Brigitte Meyer-Denninghoff aber bereits in der Nachkriegszeit, also vor der gemeinsamen Arbeit mit ihrem Mann, eine international erfolgreiche Bildhauerin war, das ist so gut wie unbekannt. Die Berlinische Galerie, die den Nachlass des Künstlerduos verwaltet, stellt jetzt erstmals das Frühwerk von Brigitte Meyer-Denninghoff aus. Claudia Wheeler über die überfällige Neubewertung einer vergessenen Künstlerin.
Dass auch eine kleine Ausstellung ein großer Wurf sein kann, zeigt die Berlinische Galerie mit Brigitte Meyer-Denninghoff. Die Kuratoren brauchen nur zwei Räume, um klarzumachen, mit welcher Wucht die Bildhauerin in den 1950er und 60er Jahren die Kunstwelt getroffen hat. Mit abstrakten Skulpturen, gelötet und geschweißt, aus Messing, Chrom, Nickel, Stahl, Zinn, Eisen. Mal sind es ganz filigrane Messingstäbe, die sich wie Äste in die Höhe schrauben, oder Röhren aus Eisen, die wie Arme aus Quadern herauswachsen. Abstraktion in der Skulptur. Das ist damals etwas völlig Neues und macht Brigitte Meyer-Denninghoff schnell international bekannt. Kuratorin Stefanie Heckmann.
Man muss sich klar machen, dass in den 50er Jahren sich auch erstmal die Skulptur als Gattung wieder behaupten musste. In der Malerei hatte sich die Abstraktion ja dann auch international breit durchgesetzt. Und es gab so einen Willen, das auch in der Skulptur zu formulieren. Und da ist sie eine ganz wichtige Position. Und sie hatte einfach auch ein gutes Netzwerk aufgebaut. Sie hatte Kontakte nach Paris, sie hatte Kontakte nach New York. Dann nachher ist mit Henry Moore auch zusammengearbeitet. Das ist sicher mit ein Grund auch, warum sie dann auch international diese Aufmerksamkeit bekommen hat.
Und noch etwas ist völlig neu. Brigitte Meyer-Denninghoff bringt das Thema Natur und Landschaft in die Skulptur. Viele ihrer Plastiken sehen aus wie abstrakte Blätter oder Gebirge. Metallspitzen ragen wie Gletscher in die Höhe, sind nach oben hin ausgefranst. Andere Skulpturen wachsen wellenförmig in den Raum hinein. Trotz dieser Dynamik strahlen die Arbeiten eine große Ruhe aus.
Sie ist wirklich eine der ersten auch, die die Landschaft selbst zum Thema macht. Was sie macht, ist wirklich, sie nimmt die Landschaft selbst und versucht von diesem Ausgangspunkt bildhauerisch zu arbeiten.
Ebenfalls in der Ausstellung zu sehen sind großformatige Zeichnungen der Künstlerin, in denen sie Themen für ihre bildhauerischen Arbeiten entwickelt. Mit ihrer innovativen Formensprache und der Verwendung moderner Technik gehört Brigitte Meyer-Denninghoff zu den wenigen Frauen, die sich in der Bildhauerei international behaupten. Viele wichtige Publikationen würdigen sie als Repräsentantin einer neuen deutschen Plastik. Kurator Guido Fassbender.
Damals, Ende der 40er Jahre, war sie dann Teil der Künstlergruppe Zen 49 als einzige Frau und Bildhauerin, Mitglied einer Künstlergruppe, die sich international um die Anerkennung abstrakter Kunst bemüht hat. Hat früh ausgestellt, auch auf der Documenta 2 und Documenta 3, war auf der Biennale vertreten. Sie war wirklich eine international erfolgreiche, renommierte Bildhauerin und zwar unter dem Namen Brigitte Meyer-Denninghoff. Das ist eigentlich der Name gewesen, den man mit diesem Werk bis Ende der 60er Jahre verbunden hat.
1955 heiratet Brigitte Meyer-Denninghoff den Fotografen und Schauspieler Martin Matschinski. Er unterstützt sie in der technischen Umsetzung ihrer Skulpturen. 1970 gründen beide das Künstlerduo Matschinski-Denninghoff und stellen fortan nur noch unter diesem gemeinsamen Namen aus. Und nicht nur das. Brigitte Meyer-Denninghoff signiert rückwirkend all ihre Werke als Gemeinschaftsarbeiten. Und so wird Martin Matschinski nachträglich zum Mitautor ihrer Skulpturen ab 1955. Was treibt eine international gefeierte Bildhauerin dazu, ihre künstlerische Identität aufzugeben?
Wir haben uns in der Tat auch gefragt, warum dieses Frühwerk nachträglich unter dem Kontext des gemeinsamen Werks publiziert wurde. Wir haben keine schlüssige Erklärung, außer die, dass man vielleicht versucht hat, auch diese Marke Matschinski-Denninghoff und dieses Werk dadurch zu stärken und ihr auch irgendwie eine Biografie zu geben und eben das nicht auseinanderfallen zu lassen. Aber letztlich hat es dazu geführt, dass dieser Name Brigitte Meyer-Denninghoff aus der Kunstgeschichte ausgeblendet wurde.
Es ist das große Verdienst der berlinischen Galerie, erstmals das Frühwerk von Brigitte Meyer-Denninghoff als eigene künstlerische Leistung zu würdigen und ihr einen Platz in der Kunstgeschichte zurückzugeben, ohne dabei das Werk des Duos Matschinski-Denninghoff zu schmälern.
Das Frühwerk der Bildhauerin Brigitte Meyer-Denninghoff ist ab sofort in der Berlinischen Galerie zu entdecken, bis Anfang August nächsten Jahres. Viel Zeit. Selbstbestimmtes Sterben, das wünschen sich manche Menschen. Der Österreicher Niki Glattauer hat es in der vergangenen Woche umgesetzt. Er war Journalist, Schriftsteller und Lehrer. Mit 66 Jahren hat er sich wegen einer schweren Krebserkrankung entschieden, in Würde zu sterben. Zwei Wochen vorher hat er mit zwei Journalisten über seinen Entschluss gesprochen. Er hatte dieses Gespräch selbst gesucht und sich gewünscht, dass es noch vor seinem Tod erscheint, auf dem Portal Newsflix und in der Wochenzeitung Falter. Das hat erzählte der Chefredakteur Florian Lenk.
Mitte Juli hat die Falter-Redaktion ein sehr berührender Brief erreicht. Der Lehrer, Schriftsteller und Publizist Niki Glattauer hat uns geschrieben, er werde sterben. Am 4. September soll es soweit sein. Niki Glattauer leidet an einem Krebs, er ist unheilbar krank. Er hat zwei Ärzte zu sich geladen, die ihn begutachtet haben, die festgestellt haben, dass er unheilbar krank ist. Und dann hat er notariell verfügt, dass er sterben möchte in seiner Wohnung in Wien, Favoriten, in der er auch seine Kindheit verbracht hat, würdevoll sterben.
Das lange Interview mit Niki Glattauer wurde also als Text und Video veröffentlicht und hatte mit einer Debatte ausgelöst über die Frage, ob Glattauers öffentliches Sterben eine leichtfertige Werbewirkung hat oder zur Aufklärung der Gesellschaft beiträgt. Uns interessiert die Sicht von Erik Wrede. Er ist Bestatter und Trauerbegleiter in Berlin, außerdem Host des RBB-Podcasts The End und Autor von Sachbüchern. Zuletzt erschien das Buch auf Leben und Tod. Guten Abend, Herr Wrede.
Guten Abend.
Warum reagieren manche Menschen abwehrend, wenn jemand wie Niki Glattauer öffentlich über seinen Plan zu sterben spricht?
Da muss ich natürlich auch an einigen Stellen raten, aber es gibt natürlich zwei Ebenen. Das eine ist, wir leben immer noch in einer Welt, wo es ein christliches Grundbild gibt, dass wir selber das Leben nicht nehmen sollen. Das ist gesellschaftlich schon noch sehr, sehr, sehr tief verankert, dass das ein Schritt ist, wo immer wieder gerade im Politischen, und das sind, glaube ich, manchmal so die Diskussionen auch so abseits der Realität, vor allen Dingen genau das zitiert wird. Und das Zweite, Trauer und Angst funktioniert ja wirklich wie ein Spiegel. Das ist die Situation, die möchte keiner von uns haben. Ja, eine Krankheit, wo ich nicht weiß, wie lange werde ich leben, wie doll werde ich leiden und ob ich überhaupt diese Entscheidung jemals treffen möchte. Und ich glaube, dass da die Reaktionen deswegen so emotional werden.
Wobei Berichte über schwere Krankheitsprozesse, die dann irgendwann zum Tod führen, die sind ja häufig zu lesen und zu sehen in Büchern, in den Medien. Aber das selbstbestimmte Sterben, der begleitete Suizid, ist doch noch eher tabuisiert.
Das weiß ich unter uns gesagt nicht. Ich beobachte, dass da in den letzten, spätestens der gesetzlichen Veränderung, eine massive Situationsänderung auch da ist. Aber ich glaube auch, dass der Suizid sich in der Moderne verändert hat. Also dass häufig mittlerweile ich eher was höre, dass es, also sehr subjektiv wahrgenommen, dass es auch ein Schritt des Mutes ist und kein Schritt des Versagens. Und ich glaube, dass die beiden Sachen da so gerade aufeinandertreffen. Und die Debatte, die aber eigentlich ja dahinter steht, und die führen wir ja gerade ganz doll zusammen, nämlich wie wollen wir eigentlich altern? Und darüber hinaus, wie wollen wir sterben? Und dass da gerade die Politik häufig so ein bisschen hinterherhängt, hinter dem, was in der Lebensrealität draußen passiert. Also das kann, glaube ich, jeder für sich testen, wenn er mal im Umfeld fragt, was antworten Menschen, wie würdest du damit umgehen, wenn du so eine Diagnose hättest? Und ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Menschen, von denen ich es nicht erwartet hätte, sich eher für eine Zeit ohne Leiden und dann aber einen bewussten Schlussstrich entscheiden.
Das stimmt, aber Kritiker sagen, nicht jeder Sterbewunsch sei von Dauer. Also das Reden über begleiteten Suizid habe dann eine Werbewirkung, berge einen Nachahmeeffekt. Das ist natürlich gefährlich. Wie sehen Sie das?
Dieser Werter-Effekt, das sehen wir natürlich gerade bei eher popkulturellen Phänomen. Und man muss dabei auch immer sagen, ich bin jetzt kein Psychologe und ich kenne es aber von Psychologen erklärt, dass natürlich dieser Werther-Effekt oder der Nachahmeeffekt eher bei Menschen zutrifft, die auch schon eine psychische Disposition haben. Ja, wir sprechen hier über Menschen, die krank sind. Natürlich der durchschnittliche Suizid hat zu 90% eine psychische Erkrankung im Hintergrund. Hier, vor allen Dingen in Deutschland, sprechen wir über Menschen, die eine körperliche Erkrankung haben. Deswegen halte ich diesen Effekt für eher geringer. Und wichtiger noch ist, ich halte ihn, und das hat er ja so schön gemacht, für einen Moment der Aufklärung, dass Menschen den gehen können. Und gerade wenn man sich das Interview mit ihm mal durchliest, mit was für einem offenen Visier er auch darüber spricht. Und dann kommt nämlich für mich der entscheidende Unterschied. Es gibt ja sehr viele versteckte Suizide oder Suizide, die auch ein Gewaltakt sind, dass es mittlerweile relativ gut untersucht ist, dass Familien und Umkreise von Menschen, die assistierten Suizid begehen, besser mit der Situation umgehen, als wenn das ein, ich sag's mal, Suizid hinter den Türen mit Gewalt war. Mhm. Ja, weil die sind in die Entscheidung häufig mit eingebunden, die haben darüber gesprochen. Nicht, dass es denen leichter fällt, aber der traumatisierende Effekt, ich überspitze es mal, seine Mutter erhangen zu Hause zu finden oder diesen harten Prozess zu gehen, ist ein anderer für die Menschen, die damit umgehen müssen. Und das ist das, wo ich natürlich in meiner Arbeit ganz häufig mit zu tun habe, wie viel Gewalt ein Suizid nicht nur gegen den eigenen Körper, sondern auch gegen mein Umfeld ist.
Niki Glattauer war absolut entschieden. Wir hören nochmal einen Ausschnitt aus seinem Falter-Interview, ihn selbst.
Ich habe eigentlich ein glückliches Leben. Das Leben war gut zu mir. Und jetzt fangen an, Krankheiten zu kommen. Den Krebs, den könnte man rausschneiden, versuchen. Das könnte gelingen. Und was ist dann? Dann ist die Hälfte meiner Gedärme wird mitgeschnitten, weil der Krebs liegt in der Galle, liegt im Gallengang, also in der Niere. Dann kann ich nicht mehr essen, wie ich will, nicht mehr trinken, wie ich will, nicht mehr leben, wie ich will. Bewegen kann ich mich seit einem Jahr schon immer mehr, wie ich will. So will ich nicht leben. Und ich habe ja eh alles erreicht. Ich habe ja mein Konzert eh zu Ende gespielt. Meine Kinder sind Gott sei Dank alt genug. Ich bin hier allein angesichts des Todes meiner Mutter, meiner Tante, jetzt auch meines Vaters, schrecklich. Die sind alle so elendiglich gestorben. Ich wollte so nicht sterben.
Ja, er sagt das ganz allein für sich. Er wirbt hier, finde ich, für nichts, aber macht aufmerksam darauf, dass es diese und diese Möglichkeit gibt. Das ist ja ein Unterschied.
Ich finde, er macht noch was ganz anderes und das finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr sympathisch. Nämlich indirekt spricht er auch über Verantwortlichkeiten. Er sagt, ich habe für niemanden mehr Verantwortung, weswegen ich mich jetzt vielleicht einem längeren Prozess mit einer Chemo, einer Operation noch stellen müsste. Meine Mutter ist nicht da, meine Tante ist nicht mehr da, um die ich mich kümmern müsste. Ich darf das für mich entscheiden. Und das, finde ich, macht er ganz, ganz reif und schlau klingen. Natürlich muss ich immer sagen, keiner von uns war in der Situation, wo er ist. Und eine Debatte, die da gerne ja hinterherkommt, ist, wann ist Leiden so groß, dass jemand sterben darf? Und ich finde, was er ganz angenehm macht, vielleicht weil er auch ein bisschen provozieren möchte, das weiß ich nicht, aber so habe ich ihn in der Vergangenheit zumindest beim Lesen erlebt, dass er die Schwelle so niedrig ansetzt für seine Entscheidung. Der sagt ja nicht, ich habe totale Schmerzen, sondern er sagt, ich will gar nicht erst dahin, wo die Schmerzen sind. Und ich finde, das ist die Diskussion, die wir vielleicht zusammen führen müssen. Wer hat das Recht, darüber zu urteilen, ab wann ist der Schmerz genug?
Er geht ja noch weiter in diesem Interview und äußert Kritik am überlasteten Gesundheitssystem. Also die Zustände im Gesundheitssystem, die hätten auch dazu beigetragen, dass er sich gegen große Operationen und weitere Therapien entschieden hat. Wie sehen Sie das? Also er wollte nicht schwer krank allein in einem Krankenhaus liegen, in dem keiner Zeit für ihn hat. Das ist ja auch eine Sorge, die viele Menschen teilen, wenn man aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr leben kann, wie man gerne leben würde.
Vielleicht ist es auf der Ebene Erik Wrede, also von mir, der Punkt, den ich am besten nachvollziehen kann. Denn ich sehe eine Veränderung bei den Familien, mit denen wir auch in unserer Arbeit tagtäglich sprechen, dass Ärzte immer häufiger sich auch einmal trauen zu sagen, es muss nicht immer die Maximalbehandlung geben. Also lebenswertes Leben versus verbringe ich jetzt nach der Therapie noch ein halbes Jahr irgendwie lebendig im Krankenhaus. Und ich glaube, das, was er für sich als Entscheidung getroffen hat, muss nochmal eigentlich für mich ins Curriculum der Ärzte mit aufgenommen werden. Nämlich schaffe ich das, Menschen in eine Position zu bringen, dass die so eine Entscheidung treffen können wie er. Und der Otto-Normal-Patient, der eben nicht weiß, was es heißt, also eine Chemo kann Leben retten, kann helfen, aber die kann am Ende manchmal auch das Leiden verlängern.
Eine Frage, die Sie in Ihrem Podcast und auch in Ihrem Buch ja immer wieder umtreibt, ist, wie schaffen wir es, offener über das Sterben und den Tod zu sprechen? Hat uns Niki Glattauer dabei ein bisschen geholfen?
Ich glaube, mit der Glaubwürdigkeit, mit der er da rausgeht, total. Also, dass jemand in der Situation sagt, okay, ich nutze die Sendungskraft, die ich habe, ohne reißerisch zu werden. Ich glaube, dass der da uns allen einen großen Dienst mit erweist, diese Debatte weiter nach vorne zu führen.
Was müsste politisch passieren?
Ich glaube, dass viele Sachen ja politisch schon da sind, wo sie sind. Ich glaube, dass das System außenrum teilweise noch nicht darauf angelegt ist. Ich gebe ein Beispiel. Wenn wir hier in Deutschland einen assistierten Suizid haben, ist es immer so, dass die Kriminalpolizei ermittelt. Das heißt, die Familie muss damit leben, dass das alles zu einem Tatort wird. Und das ist so einer der größten Wünsche für die, die ich habe, dass sie nicht in so eine Polizeiverhör-Anklagesituation kommen, wo nochmal geschaut wird, ist hier alles richtig gelaufen. Und ich finde aber auch, und das ist eine Sache, die sehe ich bei uns leben, die Großeltern noch, die gehen auf die 90 zu, da bin ich so ein bisschen sauer mit ihm in den Interviews. Vielleicht habe ich es aber auch nur rausgelesen, der Mensch darf sich nicht als Kostenfaktor fühlen und sagen, ich falle dem System nur noch zur Last, deswegen treffe ich vielleicht diese Entscheidung oder der Druck von außen wird erhöht. Und solange das nicht gegeben ist, finde ich, ist der Weg gut, den wir da gerade gehen.
Der Bestatter Erik Wrede über die Reaktionen auf das öffentlich angekündigte selbstbestimmte Sterben des österreichischen Autors Niki Glattauer. Vergangenen Donnerstag hat er seinen Entschluss umgesetzt. Herr Wrede, danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Wir halten es für richtig, darüber zu sprechen und möchten dennoch darauf hinweisen, dass es Hilfsangebote gibt, zum Beispiel bei der Telefonseelsorge, rund um die Uhr erreichbar unter den Nummern 0800 1110. 111 oder auch im Internet per Chat. In Großbritannien forschen Menschen mit und ohne Behinderung zu allen Themen rund um Teilhabe, Barrierefreiheit und Inklusion. Disability Studies ist ein anerkanntes akademisches Fach. In Deutschland dagegen wird dieser Forschungsbereich gerade kaputt gespart. Aus London berichtet Helene Buchholz.
Eine Frau läuft barfuß durch den Theatersaal der University of East London. Um ihren Hals hängen zwei Brillen, ein Schlüsselbund und eine Zugangskarte. Ihre wilden Locken stehen in alle Richtungen ab.
So my name is Lisselle Terrett.
Mein Name ist Lisselle Terrett. Ich bin Professorin an der University of East London und ich bin eine neurodiverse Theatermacherin und Wissenschaftlerin. Mit ihrem Stück Not Fucking Sorry hat Lisselle Terrett ein Kabarett auf die Bühne gebracht, das Menschen mit Behinderung nicht nur zeigt, sondern von ihnen konzipiert und in Regie verantwortet wurde. Das Theaterkollektiv Not Your Circus Dog ist damit durch ganz England getourt. Auch Emma Selwyn gehört zum Ensemble.
Like a good deal of your average arts industry will have.
Ein Großteil der durchschnittlichen Kunstindustrie dreht sich um klassische Opern oder Shakespeare. Es mag diese schräge Live-Art-Ecke geben, aber es gibt noch viel Unterrepräsentation von Neurodiversität und Behinderung.
Underrepresentation of neurodivergency and disability.
Emma Selwyn hat Japanisch studiert, hatte aber immer wieder Probleme an der Uni. Ihr wurden als Kind autistische Züge diagnostiziert. Inzwischen schreibt sie gemeinsam mit Lisselle wissenschaftliche Aufsätze, zum Beispiel für eine kritische Neubetrachtung der emanzipatorischen Behindertenforschung. Wenn du mir vor 10 Jahren gesagt hättest, dass ich sowas wie das hier mache, ich hätte es nicht geglaubt. Ich kam aus einer sehr schwierigen Phase, in der ich sehr hart versucht habe, mich zu verstellen und Teil der Unternehmenswelt zu sein. Ich habe im Callcenter einer Bank gearbeitet, bevor ich 2016 mit Disability Arts angefangen habe. Im Theater der Universität East London treffen sich an diesem Nachmittag rund 100 Menschen, mit und ohne Behinderung. Sie nehmen die Produktion Not Fucking Sorry als Vorbild und diskutieren, wie Menschen mit Behinderung mehr Verantwortung übernehmen können, nicht nur in der Kunst. Mit dabei ist auch Johanna Knebel. Die Deutsche hat früher in Erfurt Sonderpädagogik studiert und hat dadurch von Disability Studies gehört.
Man kann ja gar keinen Master erstmal studieren in Deutschland. Also ich war letztes Jahr in Bochum. Ich glaube, da kann man dann vielleicht 1 oder 2 Module machen. Aber ich weiß jetzt gar nicht, ob die auch explizit dann mit Disability Studies betitelt sind.
Da sie keinen Abschluss in Disability Studies in Deutschland machen konnte, ist sie an die Uni in Leeds gegangen. Der Direktor des Fachs ist Dr. Miro Griffiths. Er sagt, in Großbritannien gäbe es noch einiges zu tun in dem Bereich, aber wir haben erst kürzlich unseren Online-Masterstudiengang eingeführt. Früher mussten die Studierenden in Leeds sein, um zu studieren, aber wir haben festgestellt, dass oft Leute gesagt haben, es ist schwierig für mich, nach Leeds zu ziehen. Es ist wirklich schwierig, mein Unterstützungsnetzwerk zu verlegen. Viele Menschen, die Disability Studies studieren, haben selbst eine Behinderung. Deshalb mussten wir uns darüber Gedanken machen, wie wir einen barrierefreien Raum für Menschen mit Behinderung schaffen können. Der Unterschied von Disability Studies zu anderen Fächern, die sich mit Behinderung auseinandersetzen, ist, dass es hier darum geht, die Behinderung nicht als Problem zu sehen, erklärt Griffiths.
What you have with Disability Studies?
Bei den Disability Studies geht es darum, den Blickwinkel zu verschieben und zu sagen, dass wir die Erfahrungen der Menschen verstehen, von Ungerechtigkeit, Ausgrenzung, Diskriminierung. Aber die Person steht nicht im Mittelpunkt unserer Aufmerksamkeit. Was uns tatsächlich interessiert, sind die politischen, wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und technologischen Strukturen. All die Dinge, die die Art und Weise beeinflussen, wie Gesellschaften organisiert sind. Dabei helfen auch Produktionen wie Not Fucking Sorry. Denn Menschen mit Behinderungen, Neurodiversitäten oder Lernschwierigkeiten wollen nicht nur beschützt, versorgt und betreut werden. Sie wollen ihr Leben aktiv selbst gestalten. Und dafür muss die Perspektive der Betroffenen in allen Bereichen mitgedacht werden, sagt Lisselle Terrett. Mit ihrem Workshop an diesem Nachmittag in London will sie deshalb Menschen aus verschiedenen Bereichen an einen Tisch bringen.
Disability Studies in Großbritannien lässt sich beispielhaft forschen zu Themen rund um Inklusion, Teilhabe und Barrierefreiheit. Gestern Abend haben wir hier in Fazit auf die Vergabe der Löwen beim Filmfest in Venedig geschaut und die gedruckten Feuilletons vom Montag, die machen das auch. Florian Werner mit der Kulturpresseschau.
Diese Jury hat's drauf. Mit diesem Lob beginnt Dietmar Dath in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sein Resümee der Filmfestspiele von Venedig. Schränkt aber sofort ein, Wie steht's vor diesem Hintergrund mit dem Beschluss, Father, Mother, Sister, Brother von Jim Jarmusch zum besten Wettbewerbsfilm zu küren? Der Film sei nämlich grässlich. Dart schreibt, wenn man ein paar Gegenwartseinsprengsel abzieht, ist der Film komplett von vorgestern. Ein Privatfilm, während der Restwettbewerb überwiegend von aggressiv Öffentlichem handelte. Jarmusch ist der Gegenwart per Rolle rückwärts ausgewichen. Daniel Kotenschulte von der Frankfurter Rundschau sieht in der Auszeichnung des Filmes hingegen eine Art später Wiedergutmachung. Dass Jarmusch zwar in jungen Jahren die Festivals von Mannheim und Locarno gewann, aber nie Cannes, Berlin oder Venedig, musste seine Bewunderer Alexander Payne, dem Vorsitzenden der Jury, als Unding erscheinen. So ist es vielleicht zu erklären, dass nicht der bedeutendste, bewegendste oder innovativste Film das Festival gewinnt, sondern ein typischer, aber nicht außergewöhnlicher Jarmusch. Susanne Wahabzadeh von der Süddeutschen Zeitung sieht allerdings bereits in dieser Personalkonstellation, hier Jarmusch, da Payne, ein Problem. Am Ende gab eine Jury und der Vorsitz eines amerikanischen Regisseurs zwei der wichtigsten Preise an amerikanische Filme. Wenn Hollywood der einzige Maßstab wird, tut das dem Kino und dem Festival aber nicht gut. Und es wirkt auch seltsam unzeitgemäß, wenn sich ein europäisches Festival gerade jetzt einer US-Kino-Hegemonie unterwirft. Ob nun ausgerechnet ein Independent-Filmer wie Jim Jarmusch ein gutes Beispiel für die Hollywood-Hegemonie abgibt, sei dahingestellt. Sei es drum, Schluss mit Kino, Schluss mit dem Schielen nach USA. Blicken wir aufs Theater. Wie dies etwa Wolfgang Kralitschek ebenfalls in der SZ tut. Er hat sich im Theater in der Josefstadt in Wien Daniel Kehlmanns Pandemiestück namens Ostern angeschaut und ist nicht erbaut. Das Stück besteht aus zwei sehr unterschiedlichen Teilen. Der erste, großteils während der Pandemie entstanden, ist eine Folge aus 7 kleinen Covid-Szenen. Die Szenen sind platt und unwitzig. Hieße der Autor nicht Kehlmann, käme niemand auf die Idee, das aufzuführen. Und Kabarettsendungen, in der biedere Sketche wie diese ihren Platz hätten, gibt es auch nicht mehr. Der zweite Teil, ein ausufernder, beinahe Monolog, in dem ein Schauspieler auf die Pandemiezeit zurückblickt, sei immerhin etwas besser, schreibt Kalitschek und schließt nüchtern, großes Theater ist auch das nicht, aber immerhin Theater. Viel Theater gab es zuletzt um den Vorschlag des linken Politikers Bodo Ramelow, die deutsche Nationalhymne durch die Kinderhymne von Bertolt Brecht und Hanns Eisler zu ersetzen. In der Welt spricht sich Thomas Schmid gegen diese Idee und dieses Lied aus. Er schreibt, Brechts Hymne ruht nicht in sich. Sie richtet sich unausgesprochen gegen etwas anderes, gegen das Lied der Deutschen und deren hypertrophen Nationalismus der ersten Strophe. Und noch weniger ausgesprochen richtet sie sich gegen die Bundesrepublik, die angeblich den alten deutschen Nationalismus beerbe. So schön sie klingt, sie ist ein Lied der Abgrenzung. Apropos Abgrenzung. Derzeit gibt es wohl keinen beliebteren Grenzgänger als den Elch Emil, der ursprünglich aus Polen stammt und sich seit einigen Wochen in Österreich aufhält. Schafft er es wohl über die deutsche Grenze? Fragt aus diesem Anlass bang die Taz. Und ihr Kolumnist Friedrich Küppersbusch antwortet, wie immer in Wortspiellaune, Elche sind voll sympathische Tiere, die Mercedes umwerfen, Elchtest, und früher mal Möbel verkauften, Ikea. Trotzdem kann die Stimmung auch kippen, wenn die Bären und Wölfe mal schwächeln. Und dann gibt's Elchmeterschießen.
Florian Werner mit der Kulturpresseschau. Und das war Fazit mit Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.